Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde Will. Wir alle hätten es gerne anders, dass wir im gewohnten Rahmen gemeinsam Gottesdienst feiern, in unseren Räumlichkeiten, in einem vollen Saal. Aber wir können das im Moment nicht, aber auch auf diese Weise online können wir mit Gott und miteinander verbunden sein. Lasst uns auch die Chancen sehen, die diese Situation mit sich bringt und die Möglichkeiten nutzen, Gemeinschaft in den Häusern zu pflegen. Wir haben keinen Anlass, uns einfach zu isolieren und keine Gemeinschaft miteinander zu haben. Der Glaube ist mehr als nur Sonntagmorgen Gottesdienst in der Kirche, sondern der Glaube will auch zu Hause im Alltag gelebt werden. Deshalb ist das eine große Chance, dass wir nach Formen suchen, wie wir sonst Gemeinschaft mit Gott und miteinander pflegen dürfen. Ich will euch Mut machen, innovative Ideen zu suchen, zum zusammenzukommen in den Kleingruppen, in den Familien und miteinander Gottesdienst zu feiern. Diese Predigt soll auch eine Hilfe dazu sein, dass ihr sie hören könnt in den Kleingruppen oder in den Familien zu Hause. Ich lade ein, dass wir uns jetzt eins machen im Gebet und zu Gott kommen, uns voll auf ihn ausrichten. Vater im Himmel, du bist der Herr über die ganze Welt. Du hast den Überblick auch über diese Situation. Für dich gibt es keine Überraschungen. Deshalb kommen wir im Namen von deinem Sohn Jesus voller Zuversicht zu dir. Und wir bringen dir alle unsere Sorgen und Ängste. Und wir sprechen neu unser Vertrauen aus. Wir vertrauen dir. Unser Leben ist in deiner Hand. Und du sagst, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Auch wenn jetzt die Menschen überall stürmen und die Ladenregale leer werden, wir wollen bekennen, ja, das brauchen wir auch, Essen, aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Und deshalb wollen wir heute auf dein Wort hören. Ich bitte dich, sprich du zu uns. Jesus, du bist das lebendige Wort Gottes. Ich bitte dich, dass du uns begegnest. Heiliger Geist, führ du uns in die ganze Wahrheit, damit wir das Wort Gottes verstehen und in unserem Leben umsetzen können. Danke, Herr, dass du hier bist, dass du zu uns sprichst, dass du dort bei den Menschen bist, in den Häusern, in den Kleingruppen, in den Familien, mit deinem Trost, mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart. Wir machen uns eins dort, wo wir sind, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Auch diese Situation verhindert uns nicht, unseren zweiten Teil der Predigtserie Jesusmäßig zu starten. Jesusmäßig leidenschaftlich. Ich weiß nicht, was dir im Sinn kommt, wenn du das Wort Leidenschaft hörst. Was zeichnet leidenschaftliche Menschen aus? Vielleicht denkst du an sprühende Begeisterung, ansteckende Motivation, glühende Faszination, Hingabe. Aber wie kann man erkennen, wofür jemand Leidenschaft hat? Zum Beispiel, sie sprechen viel davon. Sie verbringen viel Zeit damit. Sie sind bereit, viel zu investieren für die eine Sache, wofür sie begeistert sind. Leidenschaftliche Menschen setzen sich für eine Sache ein und geben alles dafür. Leidenschaftliche Menschen inspirieren uns. Sie können uns mit ihrer Leidenschaft anstecken und in uns die Sehnsucht nach einem außergewöhnlichen Leben wecken. Leidenschaft können wir von keinem Besseren lernen als von Jesus selber. Denn er ging seinen Weg leidenschaftlich bis zum Ende. Und deshalb werden wir in dieser neuen Serie Jesusmäßig leidenschaftlich die Passion, die Leidensgeschichte von Jesus näher anschauen und von ihm zu lernen, wie auch wir leidenschaftlich leben können. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das mir gezeigt hat, wie weit Leidenschaft gehen kann. Das Buch heißt Die 21, eine Reise ins Land der koptischen Martyrer. Es geht um das leidenschaftliche Leben und Sterben der 21 Männer, die am 15. Februar 2015 an einem Strand in Libyen vor laufender Kamera von IS-Mördern hingerichtet wurden. Der Grund? Sie waren Christen. 21 Nachfolger von Jesus, die eine so große Leidenschaft für ihn hatten, dass sie nicht bereit waren, selbst angesichts des Todes, ihren Glauben an Jesus zu verleugnen. Ein einziger Satz hätte genügt, um den sicheren Tod abzuwenden. Das Bekenntnis zu Allah und zu seinen Propheten. Aber nein, sie waren nicht bereit dazu. In dem brutalen Video ist während ihrer Hinrichtung kein Geschrei zu hören, nur ein Gewirr, leise Stimmen ist vernehmbar. Yarab Yeshua, auf Koptisch heißt das Herr Jesus. Sie sterben mit dem Bekenntnis auf ihren Lippen, O mein Herr Jesus. Was für eine Leidenschaft für Jesus. Selbst in ihrem Sterben bekennen sie sich zu ihrem Herrn Jesus. Ihre Bereitschaft, Jesus bis in den Tod treu zu sein, ist eine Anfrage an uns alle. Wer ist Jesus für uns? Was bedeutet der Glaube für uns? Was bedeutet für uns leidenschaftlich Jesus nachfolgen? Was bedeutet für uns leidenschaftliche Anbetung? Wie zeigen wir unsere Leidenschaft für Jesus? Wie weit darf sie überhaupt gehen? Zugegeben, die Geschichte der 21 Märtyrer von Libyen ist krass. Leidenschaft für Jesus muss nicht automatisch bedeuten, ich muss bereit sein, in den Tod zu gehen als Märtyrer. Aber die Frage drängt sich auf, wie können wir selber immer mehr zu leidenschaftlichen Nachfolger von Jesus werden? Wie können wir durch unser Leben diese Leidenschaft für Jesus zum Ausdruck bringen? Der heutige Bibelabschnitt aus Matthäus-Evangelium 21, die Verse 1 bis 11, der den Beginn des Leidenswegs von Jesus beschreibt, zeigt uns gut, was Leidenschaft für Jesus bedeutet und was nicht. Ich lese den Text vor. Matthäus 21, Vers 1. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und das Volk, das vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Die Menschen lassen sich sehr schnell für etwas begeistern. Schon damals waren die Menschen von Jesus einfach begeistert. Jesus hatte viele Bewunderer. Die Massen waren von Jesus fasziniert. Aber wie viele von ihnen waren bereit, ihm leidenschaftlich bis zum Schluss nachzufolgen? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Bewunderer von Jesus und einem leidenschaftlichen Nachfolger? Beim ersten Blick würden wir sagen, was für einen leidenschaftlichen Empfang von Jesus als König in Jerusalem, oder? Die Massen rufen Hosianna, dem Sohn Davids. Hosianna ist ein Ausdruck des Lobes. Die Menschen loben Jesus mit ihren Worten, ähnlich wie in unserem Lobpreis im Gottesdienst durch Lieder. Das ist eine Möglichkeit, durch das Bekenntnis unseren Lippen, durch unsere Lieder und unsere Gebete, unsere Leidenschaft zu Jesus zum Ausdruck zu bringen. Wir sagen, wer er für uns ist. Leidenschaftlicher Lobpreis, leidenschaftliche Anbetung durch Lieder und Gebete am Sonntagmorgen im Gottesdienst, das ist etwas Wertvolles. Aber wenn es nur dabei bleibt, dann ist es zu wenig. Es ist nicht wirklich Leidenschaft für Jesus. Was, wenn wir das nicht mehr können, in diesem Rahmen wie heute? Sind wir immer noch bereit, leidenschaftlich Jesus anzubeten, auch zu Hause? Auch wenn uns nicht danach zumute ist? Auch wenn nicht ein voller Saal da ist und ein super Band, das uns in Worship anleitet? Leidenschaft muss mehr sein als nur Lippenbekenntnis. Wenn es nur ein Lippenbekenntnis an schönen Tagen ist, wenn es mir sowieso gut geht, dann können wir nicht wirklich sagen, dass wir Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Jeder kann Jesus loben, wenn es ihm gut geht. Jeder kann sagen, wow, Jesus, du bist wunderbar, solange ich mich sicher fühle. Aber kannst du Jesus anbeten und ihn loben, auch in dieser Situation, wenn du dich unsicher fühlst, wenn Ängste dich plagen, wenn Sorgen kommen, wenn du nicht weißt, wie es in der Zukunft aussehen wird? Jesus ist anbetungswürdig, unabhängig von unseren Umständen. Oder beten wir Jesus an, nur wenn er gerade etwas Großes für uns getan hat, wenn wir ihn erlebt haben, dann habe ich Leidenschaft für ihn und sonst nicht. Warum waren die Leute in Jerusalem so begeistert von Jesus? Warum hatten sie so eine Leidenschaft? Es war so, Jesus war kurz vorher in Bethanien, ein Dorf, ein Nachbardorf von Jerusalem, und dort hat er den Lazarus auferweckt. Sensation pur. Die Nachricht ist wie ein Buschfeuer, hat sich verbreitet bis nach Jerusalem. Die Menschen haben gehört, wow, was Jesus getan hat. Wie sollte man nicht eine Leidenschaft für diesen Menschen entwickeln? Alle seine Wunder lösen etwas aus bei den Menschen, aber sie lösen auch die Frage aus, wer ist dieser Jesus? Die Menschen, die Jesus in Jerusalem empfangen, erinnern sich an die großen Propheten, zum Beispiel Elia oder Elisa, die ähnliche Wunder getan haben im Alten Testament. Deshalb antworten sie, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Ist Jesus wirklich ein Prophet? Ja, das ist er auch. Er ist ein Gesandter Gottes, er spricht und handelt im Namen seines Vaters im Himmel, aber er ist mehr als ein Prophet. Und wisst ihr, viele Menschen wollen nur einen Jesus als Prophet haben, der Wunder tut. Jesus als der Allesgutmacher. Jesus als der, der mir Sicherheit vermittelt. Jesus als Helfer in der Not, als Problemlöser. So viele wollen einen Jesus, der einfach ihre menschlichen Bedürfnisse stillt und ihr Leben verbessert. Aber ist Jesus deswegen in dieser Welt gekommen? Unser westliches Verständnis vom Evangelium, von der Botschaft von Jesus, zeigt sich gerne in einer Form, die den menschlichen Bedürfnissen nach Annahme, Wertschätzung, Zustimmung, Sicherheit entgegenkommt. Christen in der Bedrängnis aus der verfolgten Kirche folgen einem Evangelium, einer Botschaft von Jesus, die nicht primär menschliche Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Für sie ist Jesus nicht der liebevolle Allesgutmacher, sondern mehr. Für Christen in Verfolgungssituationen bedeutet die Annahme der Botschaft von Jesus das Gegenteil der Bedürfnisstillung. Wer dort Jesus annimmt, weiß, dass er damit auf Annahme, Wertschätzung und Zustimmung verzichtet und stattdessen um Jesu Willen mit gesellschaftlichen Ausgrenzung und Verachtung rechnen muss. Dass ihm der Glaube an Jesus Beziehungen, Familie, vielleicht sogar das Leben kosten kann. Welches ist nun das wahre Evangelium, die Botschaft von Jesus? Wer ist Jesus wirklich und warum ist er gekommen, wenn es nicht in erster Linie um unsere Bedürfnisstillung geht? Und übrigens, Jesus sagt ganz klar, er ist nicht gekommen, damit wir keine Probleme mehr haben. Er sagt, wir werden Not erleben, wir werden Schwierigkeiten haben. In der Welt habt ihr Bedrängnis, heißt er. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er sagt nicht, ihr werdet nicht mit Viren konfrontiert sein, ihr werdet verschont bleiben von allen Schwierigkeiten und Gefahren. Aber er verspricht uns, mitten in der Not bin ich bei dir. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Jesus gibt selber die Antwort auf diese Frage, wer er sei. Er sendet die zwei Jünger, um die Eselin, um das Fühlen zu holen. Und er sagt, und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie. Der Herr braucht sie. Was? Komische Antwort. Nur weil irgendein Herr meinen Esel braucht, heißt das nicht, dass ich ihm geben werde. Was heißt, dass Jesus der Herr ist? Der griechische Begriff Kyrios, der hier steht, hat einen ganz anderen Inhalt als das Wort Herr heute bei uns, wenn wir von Herr Meier und Herr Müller reden. Auch wir Christen sind uns kaum noch bewusst, was es bedeutet, wenn wir Herr Jesus sagen. Heute wird etwa ab dem Alter von 16 Jahren jedermann mit Herr angeredet. Heute ist jedermann Herr. Das Problem ist nur, wenn jeder Herr ist, ist keiner mehr Herr. Römer und Griechen riefen in der Zeit von Jesus ihre unterschiedlichen Götter als ihre Herren an. Als die Kaiser in Rom göttliche Verehrung zu beanspruchen begannen, bestanden auch sie auf diesem Titel. Der Kaiser Augustus wird Kyrios Theos, Herr und Gott genannt. Auch Herodes der Große oder Agrippa erhalten den Titel Herr. Nero wird sogar als Herr der ganzen Welt bezeichnet und Domitian ließ sich unser Herr und Gott nennen. Die Kaiser und Könige erwarteten von ihren Untertanen unbedingte Loyalität. Das heißt, dass der Kaiser als höchste Gottheit akzeptiert wurde. Von jedem Bürger wurde die Anbetung des Kaisers erwartet. Und jetzt gibt es da diese kleine Gruppe der Christen, die behaupten, Kyrios Jesus. Jesus ist Herr. Mit diesem kurzen Satz werden sie automatisch zu Staatsfeinde und werden verfolgt. Denn wenn Jesus Herr war, dann war Nero nicht Herr. Herr sein kann nur einer. Für die ersten Christen ist Jesus König der Könige und Herr aller Herren. Jesus ist nicht einfach der liebevolle Allesgutmacher, sondern der Herr und König des anbrechenden Gottesreichs. Sich zu Jesus als Herr zu bekennen, bedeutet, sich seiner Königsherrschaft zu unterstellen und sich ihm völlig zur Verfügung zu stellen. Das ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Das ist mehr als Worship durch unsere Lieder. Wenn meine Anbetung keine ansprechenden Taten folgen, dann glaube ich nicht wirklich, dass Jesus mein Herr ist. Jeder kann von Jesus als Herrn singen, aber wahre Leidenschaft lässt sich etwas kosten. Mit dem Bekenntnis, Jesus ist Herr, begann für die ersten Christen eine blutige Verfolgung. Bis heute werden Christen verfolgt, weil sie bekennen, Jesus ist mein Herr. Dieses Bekenntnis bedeutet auch heute eine direkte Konfrontation. Wenn Jesus Christus Herr ist, dann können wir nicht tun und lassen, was wir wollen. Dann sind wir ihm gegenüber verantwortlich. Wenn Jesus Herr ist, dann sind die Herren dieser Welt letztlich keine Herren. Auch der Putin nicht, auch der Trump nicht. Wir haben immer wieder gesehen, wie die gehen, wie die kommen und gehen. Jemand hat es mal so gesagt, die Herren dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Punkt. Wir haben das immer wieder erlebt, wie schnell die Herren dieser Welt kommen und gehen, oft über Nacht. Wenn Jesus Herr ist, das heißt Weltherrscher ist, dann brauchen wir keine Angst haben vor der Zukunft. Er hat den Überblick. Es sind nicht die Herrscher dieser Welt, die uns Sicherheit vermitteln können. Es sind nicht die Herrscher dieser Welt, die uns beschützen können. Es sind nicht die Herrscher dieser Welt, die uns retten können, sondern Jesus, nur Jesus ist der Herr. Wenn Jesus Herr ist, dann muss sich sein Herr sein, seine Herrschaft jetzt schon in unserem Leben auswirken. Wir können nicht einfach sagen, ja, Jesus ist der Herr, aber unser Leben zeigt das nicht. Es geht nicht nur um ein Lippenbekenntnis. Wie zeigt sich das in deinem Leben, dass Jesus der Herr ist, dass du unter seiner Herrschaft lebst? Wie wirkt sich seine Herrschaft konkret auf deinen Alltag aus? Macht es einen Unterschied? Prüfe dich. Wenn Jesus Herr ist, dann bin ich nicht Herr. So viele Menschen wollen heute Herren sein. So viele Menschen heute wollen selber die Kontrolle über ihr eigenes Leben haben und die denken, wir haben es im Griff. Es herrscht so viel Arroganz und so viel Stolz bis vor kurzem. Alle dachten, die Wirtschaft geht nur bergauf, unaufhaltsam. Die Chinesen sind unaufhaltsam in ihrem Wirtschaftswachstum. Und was passiert? Ein Virus kommt und wir merken, nein, wir Menschen sind nicht die eigenen Herren. Wir denken, wir haben alles im Griff mit der Forschung, mit der medizinischen Technik. Und kommt ein Virus und wir merken, nein, wir haben es gar nicht im Griff. Sind wir eigene Herren? Können wir über alles verfügen? Haben wir unser Leben unter Kontrolle? Solche Zeiten zeigen uns, nein, das geht nicht, nein. Jesus allein ist der Herr. Und deshalb sind solche Zeiten auch eine Chance, dass Menschen vor Gott kapitulieren und sagen, du bist der Herr und nur du kannst retten, nur du kannst helfen, nur du kannst eingreifen. Lasst uns diese Zeiten auch als Chance sehen, dass wir die hoffnungsvolle Botschaft von Jesus verbreiten, dass er unser Zufluchtsort ist, dass er unsere Rettung ist, damit Menschen bei ihm Sicherheit finden. Wenn Jesus der Herr ist, dann bin ich nicht Herr. Jedes Mal, wenn ich Herr Jesus sage, behaupte ich genau das. Dann ist sein Wille verbindlich und wichtiger für mich als mein Wille. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer Herr sagt, der muss auch den Willen des Herrn tun. Und ich glaube, diese Situation ist auch ein Weckruf an die Kirche von Jesus. An all die Menschen, die lauwarm geworden sind, die sich zwar Christen und Nachfolger von Jesus nennen, aber irgendwie sind sie irgendwann immer noch ihre eigenen Herren. Sie wollen immer noch ihren eigenen Willen durchsetzen. Jesus will dich wachrütteln in dieser Zeit. Dass Jesus der Herr ist, heißt, dass du seinen Willen tust, ohne Kompromisse zu machen. Hör auf mit den Kompromissen. Kehre um zu Jesus und nimm seine Herrschaft an. In Matthäus 7, 21 sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jesus ist ganz klar, es reicht nicht ein Lippenbekenntnis, nur weil du mal ein Übergabegebet gesprochen hast, nur weil du irgendwas gesprochen hast, heißt noch nicht automatisch, dass du Jesus als deinen Herr hast. Dein Leben zeigt das, ob du bereit bist, seinen Willen zu tun, ihm gehorsam zu sein. Leidenschaftliche Anbetung ist mehr als nur Lobpreis und Lippenbekenntnis. Leidenschaft für Jesus zeigen wir durch unseren Gehorsam und unsere Bereitschaft, kompromisslos seinen Willen zu tun. Wie schnell können wir zwar Herr, Herr sagen, singen und beten, aber tief im Inneren denken, ich tue aber, was ich will. Prüfe dich. Wie weit geht deine Leidenschaft für Jesus? Was darf dich seine Herrschaft kosten? Es ist interessant, wie die Menschen damals beim Einzug von Jesus in Jerusalem ihre Leidenschaft zum Ausdruck gebracht haben. Die einen taten es mit ihren Worten, oder? Sie sagten, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Die anderen, sie heben Zweige von den Bäumen ab und legen sie auf den Weg. Aber das kostet eigentlich nichts, oder? Das waren nicht ihre eigenen Bäume, oder? Die anderen gehen weiter, sie breiten sogar ihre Mäntel auf dem Weg aus. Sie lassen sich etwas kosten, sie nehmen es im Kauf, dass ihre Mäntel anschließend neu gewaschen werden müssen, weil sie dreckig geworden sind. Die zwei Jünger legen sogar ihre Mäntel über die Tiere. Sie nehmen es im Kauf, dass sie nach Esel stinken werden. Aber der Preis ist immer noch minim, oder? Vielmehr hat sie gekostet, den Auftrag von Jesus zu befolgen. Wir müssen uns das mal vorstellen. Es ist schon speziell, was Jesus von ihnen verlangt. Geht in das Dorf, bindet die Eselin mit dem Fühlen los und bringt sie zu mir. Einfach so. Sie gehören ja einem anderen. Am helllichten Tag. Jesus, wie kannst du sowas von uns erwarten? Es sieht so aus, als würden wir am helllichten Tag klauen gehen. Das geht doch nicht. Was werden die Menschen denken? Und was soll diese Antwort? Der Herr braucht sie, wenn wir erwischt werden. Ich glaube, es hat sie Mut gekostet, diesen Auftrag zu erfüllen. Sie nehmen ein Risiko auf sich, sie nehmen es im Kauf, dass die Leute sie komisch anschauen, beschimpfen, aber sie sind gehorsam, auch wenn das Ganze für sie nicht so wirklich Sinn macht. Das ist auch leidenschaftliche Anbetung. Bereit sein für Gehorsam Jesus gegenüber, bereit seinem Willen zu tun, auch wenn er mir nicht wirklich passt. Was hat dich Jesus in der letzten Zeit aufgefordert zu tun, was in deinen Augen keinen Sinn macht oder dir gar nicht passt? Wie hast du darauf reagiert? Deine Reaktion zeigt, wer der eigentliche Herr ist. Dein Gehorsam beweist, dass Jesus ist Herr mehr als nur ein Lippenbekenntnis ist. Leidenschaft lässt uns etwas kosten. Für die zwei Jünger kostete sie Mut und Gehorsam. Für den Besitzer, die Eselin mit dem Fühlen. Keine Ahnung, ob er wusste, wer der Herr ist. Vielleicht schon, sonst hätte er sich gewehrt vielleicht. Und das Krasse war, Jesus hat ihm nur mitteilen lassen, der Herr braucht sie, ohne anzumerken, für wie lange? Für immer? Jesus, brauchst du meine Tiere für immer? Soll ich die Eselin und das Fühlen gerade abschreiben und vergessen? Sie sind immerhin etwas wert. Der Herr braucht sie, Punkt. Und der Besitzer nimmt das im Kauf. Er lässt sich etwas kosten, weil der Herr es so will. Punkt. Wie weit darf deine Leidenschaft für Jesus gehen? Was darf es dich kosten? Nur dein Lippenbekenntnis im Lobpreis? Oder mehr? Wie sieht es mit deiner Zeit aus? Mit deinen Ressourcen? Mit deinem Auto? Stell dir vor, wie würdest du reagieren, wenn Jesus dir heute sagen würde, der Herr braucht dein Auto? Sagst du dann, aber Herr, ich habe lange dafür gespart. Nicht einmal meine Freunde dürfen es ausleihen. Ich putze es jede Woche. Mein Auto ist mein Baby. Sorry, es geht nicht. Irgendwie passt es nicht so richtig in unserem westlichen Denken, dass Jesus etwas von uns haben möchte. Wir dachten ja, dass er gekommen sei, um uns etwas zu bringen, nicht zu holen. Dass wir mehr haben, nicht weniger mit Jesus. Was ist das für ein Herr und König? Die weltlichen Herren, Könige der damaligen Zeit, kamen hoch zu Ross. Sie waren stolz und arrogant. Die römischen Kaiser haben ihre Herrschaft den Juden aufgezwungen und sie mit Steuern ausgebeutet, unterdrückt, sie zu Sklaven gemacht, ihnen die Freiheit geraubt. Sie erlebten nur Unterdrückung. Wer will schon freiwillig einen solchen Herrn haben? Niemand. Doch Jesus als Herr ist ganz anders. Er kommt nicht hoch zu Ross, sondern reitet demütig auf einem Esel. Er erniedrigt sich, obwohl er der König der Könige und der Herr aller Herren ist. Er kommt demütig und zwingt uns seine Herrschaft nicht auf. Sie ist freiwillig, er bietet sie uns an. Er bietet uns an, Teil von seinem Königreich zu werden, das völlig anders ist als die Reiche dieser Welt. Er kommt demütig, er unterdrückt uns nicht, er gibt uns Freiheit. In seiner Demut geht er den ganzen Weg bis zum Kreuz, um uns zu zeigen, was für eine große Leidenschaft er für uns hat. Er lässt sich etwas kosten. Er zahlt den höchsten Preis, um uns in seinem Reich haben zu können, um uns mit Gott zu versöhnen. Er gibt sein Leben für uns, damit wir ein Leben in Freiheit in seinem Reich haben können. Doch wie kommt es dazu, dass Menschen sich freiwillig für seine Herrschaft entscheiden und bekennen, Jesus ist mein Herr? Klar, weil sie erkennen, wer und wie Jesus wirklich ist und was er für uns getan hat. Als er seinen leidenschaftlichen Weg bis zum Tod am Kreuz ging. Es ist seine Leidenschaft für uns, die in uns Leidenschaft weckt. Wenn wir realisieren, Jesus hat so viel gelitten für mich. Er ist gestorben für mich. Er hat sein Leben für mich geopfert, damit ich leben kann. Dann erfüllt mich das neu mit Leidenschaft für ihn. Ich merke, wow, was für ein Herr, was für ein König, der sein Leben für mich gibt. Das führt dazu, dass ich sage, ich will unter dieser Herrschaft leben. Ich will, dass er mein Herr und König ist. Hast du heute erkannt, wer Jesus ist und wie er wirklich ist, ein demütiger Herr und König? In Römerbrief Kapitel 10, die Verse 9 bis 11, heißt es, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Nimm heute die Herrschaft von Jesus an. Nutze diese Zeit, in der so vieles unsicher ist, anzuerkennen, du kannst nicht dein eigener Herr sein. Du hast dein Leben nicht im Griff und du musst es auch nicht. Aber es gibt jemand, der alles im Griff hat, der Herr Jesus. Bitte ihn, auch dein Herr zu werden. Leidenschaft hat immer auch mit Leidensbereitschaft zu tun. Wenn wir Jesus als unseren Herrn annehmen, heißt das nicht, ich werde nie mehr leiden. Im Gegenteil. Mach dich gefasst. Wir sind nicht größer als unseren Meister. Er musste leiden, auch wir müssen leiden. Auch wer Jesus nachfolgen will, geht das nicht ohne Leiden. Wenn wir nicht bereit sind, Leiden in Kauf zu nehmen, wenn es darum geht, seinen Willen zu tun und unseren Willen aufzugeben, dann wie werden wir bereit sein zu leiden, wenn unser Glauben einen höheren Preis von uns verlangt? Wie bei den Christen in der verfolgten Kirche. Viele Menschen sind beim Einzug von Jesus in Jerusalem begeistert gewesen, haben ihn leidenschaftlich empfangen als König. Aber ihr Bekenntnis war nur oberflächlich. Sie verlassen Jesus nur ein paar Tage später und distanzieren sich von ihm in seinem Leiden. Wie viele waren bereit, Jesus bis zum Kreuz zu begleiten und ihr eigenes Leben zu riskieren? Nur ein paar Frauen und Johannes, sein Jünger, standen unter dem Kreuz bis am Schluss. Betest du Jesus an, auch dann leidenschaftlich, wenn du eine Leidenszeit durchmachst? Seine Leidenschaft für uns führte Jesus auf dem Leidensweg. Es gibt keine größere Leidenschaft als die von Jesus am Kreuz. Dort hat er uns gezeigt, wie sehr er uns liebt und wie sehr wir ihm bedeuten. Wie können wir durch unser Leben Leidenschaft für Jesus zum Ausdruck bringen, durch unseren Gehorsam und Bereitschaft, uneingeschränkt seinem Willen zu tun. Wie können wir immer mehr zu leidenschaftlichen Nachfolger von Jesus Christus werden? Indem wir erkennen, was für ein demütiger und sanftmütiger Herr er ist, der seinen Weg leidenschaftlich bis zum Tod am Kreuz gegangen ist. Und indem wir uns von seiner Leidenschaft für uns immer wieder anstecken lassen. Lass dich heute von seiner Leidenschaft für dich neu anstecken. Und bekenne mit deinem Lippen und mit deinem ganzen Leben, wie die ersten Christen, wie die 21, Kyrios Jesus, Yarab Yeshua, auf Koptisch, Jesus ist mein Herr. Lasst uns diese Zeit nutzen, um diese Botschaft von Jesus bekannt zu machen. Jesus ist der Herr über die ganze Welt. Er hat den Überblick. Und Billy Graham hat mal gesagt, ich habe die letzte Seite der Bibel gelesen. Es kommt alles gut. Lasst uns in diesem Vertrauen auf Gott weitermachen. Mutig sein im Bekennen von Jesus. Solidarität zeigen für die Schwachen, für die Hilflosen. Einander helfen, einander ermutigen. Lasst uns alle technischen Möglichkeiten nutzen, um miteinander in Kontakt zu kommen, einander anzurufen, zu fragen, wie geht's dir, was brauchst du, wie können wir praktisch helfen. Lasst uns zeigen in dieser Zeit, dass wir als Christen eine lebendige Hoffnung haben, dass wir uns nicht von Angst und Panik leiten lassen, sondern dass wir einen Unterschied haben. Wir haben nicht einen Geist der Angst empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Zeig das durch dein Leben. Sei ein Licht dort, wo du bist, denn Jesus ist der Herr. Die ganze Weltgeschichte hat er in seiner Hand. Nichts passiert, was nicht an ihm vorübergeht. Deshalb lasst uns diese Zeit nutzen als Zeit der Umkehr zu Jesus, als Zeit der Buße, als Zeit der Heiligung, als Zeit, in der wir Gott von ganzem Herzen suchen, zu ihm beten, sein Wort suchen und ihm sagen, keine Kompromisse, ich will dir nachfolgen, du sollst wirklich mein Herr sein. Ich will dich leidenschaftlich anbeten, nicht nur mit meinen Lippen, sondern mit meinem ganzen Leben. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist der wahre Herr und König über die ganze Welt. Und eines Tages werden sich alle Knie beugen müssen vor deiner Gegenwart und bekennen, Jesus ist der Herr. Das tut uns gut zu wissen, deine Herrschaft wird kein Ende haben. Auch wenn diese Welt vergeht, auch wenn wir von dieser Welt gehen müssen, du bist für immer. Und mit dir haben wir ein ewiges Leben, eine ewige Hoffnung. Ich danke dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen. Ich bitte dich, hilf uns, in dieser Zeit immer mehr leidenschaftliche Anbeter zu werden, im Geist und in der Wahrheit, im Wort und in Tat. Hilf uns, eine ansteckende Leidenschaft zu haben. So wie sich ein Virus so schnell ausbreitet, so soll sich unsere Leidenschaft für dich ausbreiten. Unseren Glauben, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht soll sich ausbreiten und andere Menschen in unserer Umgebung anstecken. Ich danke dir, Jesus, dass du unsere Hoffnung bist, unseren Halt, unsere Zuflucht, unsere Burg. Und wir sagen dir, gerade in Zeiten wie diese, Maranatha, unser Herr, komm. Komm, Herr Jesus, wir brauchen dich, wir warten auf dich. Amen.